Ich wusste schon sehr lange, dass ich eigentlich nicht gesund war. Aber das ist einem in diesem Moment egal, denn die Krankheit ist stärker als man selbst. Und ähnlich wie bei der Erkrankung kommen auch bei der Heilung viele Aspekte zusammen, die dir am Ende die Kraft geben, dich selbst sehr langsam zurückzugewinnen und die Krankheit weiter zu bekämpfen. Man merkt dann mit jedem Tag, dass es leichter wird, dass es sich lohnt.
Für zahlreiche Menschen ist eine Essstörung etwas, das sie ein ganzes Leben mit sich tragen. Zu viel Sport, zu wenig Essen, Abführmittel, ein verzerrtes körperliches Ideal, falsche Körperwahrnehmungen und das ständige Kreisen der Gedanken um die nächste Mahlzeit. Leider der Alltag von einem zu großen Teil der Gesellschaft. Eine Krankheit, die durch eine riesige Dunkelziffer geprägt ist und viele schaffen es nie, die krankhaften Gewohnheiten komplett abzulegen. Etliche bekommen auch gar nicht die Chance zur Heilung, weil das Thema viel zu wenig im Gespräch ist.
Leider macht es mich im Nachhinein so unfassbar traurig, wie viel Energie ich in diese Essstörung gesteckt habe. Jeden Tag erneut den Kampf gegen sich selbst und gegen die Menschen, die einem nur helfen wollen, führen. Und leider ist man in dieser Zeit so kreativ, dass man sich auch von anderen Essgestörten Inspiration sucht, um sein eigenes Lügenkonstrukt noch weiter zu perfektionieren. Und diese Inspiration möchte ich an dieser Stelle nicht sein.
Das sagt der inzwischen 18-jährige Sebastian. In seiner Schulzeit hatte er stark mit Anorexie zu kämpfen und kann mittlerweile offen über diesen Teil seiner Vergangenheit reden.
Ich hoffe, dass ich mich in meinem Leben nicht mehr an so einem schwierigen Punkt befinden werde. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich es geschafft habe, aus diesem tiefen Loch wieder herauszukommen. Diese Krankheit hat mich stark gemacht und vielleicht werde ich diese Stärke in meinem Leben noch einmal benötigen. Und dann weiß ich, dass ich schon einmal die Kraft aufwenden konnte.
Professor Jörg von Wietersheim ist in der Psychosomatik an der Uni Ulm tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf Essstörungen. Herr von Wietersheim, was sind denn so die Essstörungen, die am häufigsten vorkommen?
So eigentlich mit häufigsten Essstörungen im engeren Sinne, und das ist diese Binge-Eating-Störung. Binge-Eating-Störung bedeutet, die haben Essanfälle und essen dann sehr große Mengen und machen aber hinterher keine kompensatorischen Maßnahmen, wie jetzt erbrechen, sondern essen halt dann, bis sie nicht mehr können und hören dann auf. Und diese Essanfälle führen dann zu so einem Kontrollverlust und Patienten schämen sich oft darüber und kommen oft vor eben in psychisch belastenden Situationen. Das sind so, Zahlen um etwa 3% der Bevölkerung, die solche Binge-Eating-Störungen haben. Und dann die nächste Gruppe wären dann die Patientinnen mit Bulimia nervosa, die dann eben Essanfälle haben und hinterher dann in der Regel erbrechen und dafür dann eher ein normales Gewicht haben. Manchmal nehmen sie auch Abführmittel, beschäftigen sich ganz viel mit Schönheit und Schlankheit. Und da würde man auch so sagen, etwa 1,5%, 1 bis 1,5% der weiblichen Bevölkerung. Bei männlichen kommt es deutlich unter 10% vor. Und die nächste Gruppe wäre dann noch die Anorexia nervosa, also die Magersucht. Etwa also 0,5 bis 1% in der Bevölkerung. Wenn man jetzt nur Frauen untersucht, wird man bei 1% etwa landen. Also eine sehr kleine Gruppe, aber die dann eine sehr schwere Erkrankung haben.
Weil Sie jetzt auch schon über Frauen und Männer im Speziellen geredet haben, gibt es denn so spezielle Frauen-Essstörungen und spezielle Männer-Essstörungen?
Also ich würde mal sagen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa sind eher klassische Frauenessstörungen mit über 90% weiblich. Binge-Eating-Störung ist das Geschlechterverhältnis etwa gleich. Ansonsten bei Männern, es gibt eine kleine Gruppe von Männern, die jetzt speziell, sagen wir mal, Richtung Bodybuilding gehen und Körperformung. Aber das würde ich eigentlich nicht als Essstörung im engeren Sinne sehen.
Essstörungen entwickeln sich meistens im späten Jugendalter. Bei Anorexie und Bulimie liegt der Gipfel bei etwa 17 Jahren, die Krankheit beginnt aber manchmal schon bei 10 bis 11 Jahren. Einige entwickeln eine Essstörung auch noch im Alter von 20 Jahren und seltener erst später, bis zum Alter von 40 Jahren. An was kann eine Entwicklung so einer Essstörung aber eigentlich liegen?
Also wie bei vielen psychischen Erkrankungen ist das multimodal. Das heißt, es gibt einen genetischen Anteil, das wird zum Teil vererbt. Dann ist sicherlich problematisch gestörtes Essverhalten in der Familie. Und ganz häufig sind auch vorher schon andere psychische Auffälligkeiten wie Isolation, Rückzug zu beachten bei diesen Patientinnen. Also die Essstörung kommt dann eben meist eben erst im Jugendalter, aber viele von denen waren vorher auch schon psychisch auffällig. Bei fast allen liegt ein sehr stark gestörtes Selbstwertgefühl vor, also die haben sehr, sehr große Schwierigkeiten mit sich. Konflikte in der Familie sind durchaus auch häufig. Sexuelle Traumata, Gewalt, das findet man eher bei bulimischen Patienten, aber auch das ist so ein Risikofaktor. Also es gibt, und ich glaube, das ist ganz wichtig, es gibt keinen klaren Auslöser. Man weiß es bei den einzelnen Patienten nicht, sondern es kommen oft mehrere Dinge zusammen. Und man muss eher versuchen, so ein individuelles Bild mit dem Patienten dann zu erfassen.
Ich glaube, dass kaum einer der Betroffenen wirklich eindeutig sagen kann, was bei ihm die Krankheit ausgelöst hat. Ich denke, wenn es so wäre, wäre die Heilung der Patienten um einiges leichter. Die Entwicklung dieser Krankheit ist ein schleichender Prozess, der sich meiner Meinung nach über Jahre hinzieht. Das war mir allerdings erst viel später bewusst. Ich bin nicht an einem Morgen aufgewacht und hatte plötzlich eine Essstörung. Ich denke, das ist bei niemandem der Fall. Zusätzlich ist es auch unfassbar schwer zu sagen, wann sich mal die ein oder andere komische Essgewohnheit zu einem gestörten Essverhalten entwickelt.
Wie geht man jetzt aber mit einer Essstörung um, bei sich oder auch bei anderen? Darüber erfahren wir im Gespräch mit dem psychologischen Psychotherapeuten Christoph Lohmann von der Jugendberatungsstelle Ulm gleich mehr. Free FM. Wir reden heute über Essstörungen. Was gibt's für welche? Was kann man tun, sowohl als Betroffener als auch als Freund, Verwandter oder Bekannter? Ich bin im Gespräch mit Herrn Lohmann von der Jugendberatungsstelle Ulm. Herr Lohmann, wenn man als Umstehender erkennt oder das Gefühl hat, dass ein Bekannter oder ein Verwandter oder ein Freund eine Essstörung hat oder eine Essstörung am Entwickeln ist, wie sollte man am besten damit umgehen?
Also in dem Fall würde ich vorschlagen, dass man sehr behutsam vielleicht mal fragt, ob es der Person gut geht oder wie es der Person geht. Ganz wichtig ist eigentlich immer in diesen Situationen nicht mit Vorwürfen zu kommen, nicht mit Schuld zu kommen, sondern vielleicht als erstes der Person wirklich zuzuhören. Zu fragen, was für vielleicht belastende Situationen derzeit im Leben der betroffenen Person vorliegen. Und im besten Fall vielleicht auch mal sich selber zu informieren, ein wirkliches Verständnis dafür zu erlangen, dass das eben eine psychische Erkrankung ist, auch eine körperliche Erkrankung, wo es weniger darum geht, dass die betroffene Person nicht mehr essen will oder das extra macht, sondern tatsächlich nicht mehr essen kann. Und ich denke auch, dass es immer gut sein kann, der eigenen Sorge so ein bisschen Ausdruck zu geben, also zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe das Gefühl, das tut dir gerade nicht gut. Und zu guter Letzt auch zu empfehlen, sich eine Fachperson zu suchen, weil das eigentlich, wie so viele psychische Erkrankungen, keine Störung ist, die man gut alleine handeln kann.
Herr Lohmann sagt außerdem, ein wichtiger erster Schritt für jeden Betroffenen sowie auch Freunde, Bekannte oder Verwandte ist, sich Quellen zu suchen, sich selber zu informieren über die Krankheit und selber Experte zu werden. Wichtig dabei ist, auf vertrauensvolle Quellen zu setzen. Wenn man bereit ist, sucht man sich am besten vertraute Personen zum Reden und dann professionelle Hilfe. Es gibt je nach Fortschritt der Krankheit verschiedene Therapien und Formen der Behandlung.
Genau, also da gibt es unterschiedliche Wege, wenn es sich die Magersucht in einem Bereich bewegt, in dem es natürlich schon körperliche Auswirkungen gibt, aber wo man sagt, es besteht derzeit keine direkte Gefahr für Leib und Leben, dann ist es möglich, erstmal eine ambulante Therapie zu machen, also eine ambulante Psychotherapie. Da gibt es ja verschiedene Richtungen, von der Verhaltenstherapie über die Tiefenpsychologie bis zur Psychoanalyse. Alle Richtungen haben Konzepte zur Behandlung von Magersucht. Ich habe das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren so ein bisschen die kognitive Verhaltenstherapie durchgesetzt hat. Da werden sicherlich auch Leute mir widersprechen, aber ich habe das Gefühl, die haben ganz gute Ansätze entwickelt. In so einer Therapie werden dann Verhaltensmuster genauer sich angeschaut. Erstmal natürlich eine Aufklärung, was bedeutet eine Magersucht, was bedeutet das für den Körper, wie gefährlich ist das auch für den Körper, weil es ja einfach eine sehr, sehr lebensbedrohliche Krankheit auch werden kann. Und dann zu gucken, welche Gedankenmuster habe ich denn, die vielleicht mit der Magersucht zusammenhängen. Zum Beispiel sowas wie, ich bin nur perfekt, wenn ich kein Kilo zunehme. Oder wenn ich ein Kilo zunehme, dann habe ich versagt. Und da zum Beispiel dran zu arbeiten, auch Fehler sozusagen zuzulassen, eigene Selbstansprüche runterzuschrauben. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf auch Fehler haben oder ich darf auch Schwächen haben sozusagen.
Laut Herr Lohmann ist auch eine Ernährungsberatung wichtig hinzuzuziehen. Dabei wird dann gezielt auf den Aufbau des Körpergewichts geachtet und es findet eine Aufklärung über Ernährung statt. Viele der Betroffenen haben oft Ahnung von Kalorienanzahlen und Fettanteilen von Lebensmitteln. Auch da ist allerdings häufig ein verzerrtes Bild vorhanden. Die Ernährungsberatung hilft, das Verständnis für eine gesunde Ernährung zu entwickeln. Bei extrem fortgeschrittenen Essstörungen ist jedoch eine andere Behandlung nötig.
Wenn die körperlichen Schäden so weit fortgeschritten sind oder das Gewicht so tief gefallen ist, dann kann es auch sein, dass eine stationäre Behandlung in der Psychiatrie möglich oder notwendig ist, wo dann eben erstmal drauf geguckt wird, wirklich das Gewicht zu stabilisieren, um die körperlichen Risiken zu minimieren und überhaupt erstmal eine Psychotherapie zu ermöglichen. Da gibt es oft Gruppentherapie mit anderen Betroffenen, was vielen Betroffenen auch sehr hilft, eben auch dieses Gefühl, nicht mehr allein zu sein, mit dieser Erkrankung zu sehen, was hat anderen geholfen. Genau, das sind so die Wege, die möglich sind. Es gibt auch tagesklinische Angebote, ich glaube auch hier in der Gegend auf jeden Fall.
Wie hoch sind dann die Heilungschancen bei einer Essstörung?
Also generell kann man sagen, dass etwa 50% der Betroffenen geheilt werden können, also so behandelt werden können, dass die Essstörung nicht mehr diagnostizierbar ist. Dann zumindest nach meinem letzten Wissen liegt der Anteil derer, die mit einer gewissen Essstörung weiterleben können, aber sich damit arrangieren können, dass es nicht mehr lebensgefährlich ist und nicht mehr gesundheitsschädlich ist, aber trotzdem noch gewisse Symptome dabei bleiben, bei ungefähr einem Drittel. Und man sagt, ja, beim Rest ist diese Erkrankung chronisch und begleitet sie sozusagen bis zum Lebensende. Wobei man da auch sagen muss, dass es nie zu spät ist, eine Therapie zu beginnen. Also es gibt viele Menschen, die auch noch nach langen Jahren an Psychotherapie oder Behandlung gesund werden. Und leider muss man sagen, dass circa 5-6% der Betroffenen auch daran sterben, an der Magersucht, also an den körperlichen Folgen dieser Erkrankung.
Prävention ist in diesem Bereich extrem wichtig. In Schulen zum Beispiel sollte viel mehr informiert werden, auch über mögliche Folgen, die vielen gar nicht bewusst sind. Unter anderem kann es zu Entwicklungsverzögerungen, dem Ausbleiben der Menstruation und Knochenabbau kommen. Hier besonders gefragt ist offene Kommunikation in der Gesellschaft über diese Erkrankungen. Denn je früher eine Essstörung diagnostiziert werden kann, desto höher sind auch die Heilungschancen.
Ich glaube, wenn man es wirklich will, kann man komplett von dieser Krankheit geheilt werden. Dafür muss man immer weiter an sich arbeiten. Aber trotzdem bleibt eine Narbe zurück und ein Punkt, an dem man verwundbarer ist als andere. Man kompensiert Stress oder Extremsituationen vielleicht eher mit dem Thema Essen. Aber solange man stärker bleibt als der letzte Funken Krankheit in einem, kann man lernen, damit umzugehen.
Das Angehen der Heilung ist der erste Schritt zur Besserung. redet mit einer vertrauten Person oder sucht euch professionelle Hilfe, wenn ihr betroffen seid. In Ulm ist für Jugendliche die Jugendberatungsstelle ein sicherer Anlaufpunkt. Auch an der Uni Ulm gibt es verschiedene Angebote für Therapien und Behandlungen von Essstörungen.
Radio Free FM, 102.6% Music.